Ja, wir sind im Lukas-Evangelium, Kapitel 22 und es ist das Passamahl, was Jesus mit seinen Jüngern feiert, das letzte Passamahl. Und er hat es öfter in seinem Leben gefeiert. Das Volk Israel sollte einmal im Jahr dieses Fest feiern, um sich immer wieder daran zu erinnern, was Gott getan hatte in der Vergangenheit für das Volk Israel. Er hatte sie aus der Knechtschaft befreit. Er hatte sie aus der Unterdrückung durch die Ägypter befreit. Er hatte sie befreit aus auch einer geistlichen Unterdrückung. Finstere Götter, die Einfluss auf ihr Leben hatten. Und Gott hatte sie herausgezogen, hat sie herausgerettet und hat sie zu sich gezogen und hat dann einen Bund mit ihnen geschlossen und hat ihnen ein neues Land gegeben. All das erinnern Sie im Passamahl. Jedes Jahr feiern Sie dieses Passafest. Und wir haben letztes Mal aber gesehen, wie dieses Passafest eigentlich erfüllt ist von prophetischen Aussagen über das, was kommen wird, was in der Zukunft liegt, über etwas, was eine viel größere Befreiung, eine viel größere Erlösung, nicht nur für das Volk Israel, sondern für alle Menschen. Wie Paulus es sagt, auch unser Passahlamm ist geschlachtet. 1. Korinther 5, Vers 7. Auch unser Passahlamm ist geschlachtet, nämlich Christus. Jesus ist das Passahlamm. Er wurde geschlachtet. Er wurde geopfert an unserer Stelle, wie Peter vorhin auch nochmal sehr klar und deutlich uns das vor Augen geführt hat. Der Bürgermeister kommt nicht, klingelt an deiner Tür und sagt, du hast einen Strafzettel, ich kann es vergessen, ich habe schon bezahlt. Wäre schön, ne? Macht er aber nicht. Und das ist aber die Gnade Gottes. Er hat es getan. Er ist herabgekommen aus dem Himmel. Er hat den Schuldschein tatsächlich bezahlt und das konnte er nicht einfach nur mit ein paar Kröten, sondern er musste sein Leben einsetzen für uns. Für das Leben eines jeden Menschen auf dieser Erde. Damit uns der Zorn Gottes nicht trifft, über unsere Gottlosigkeit, unsere Selbstsucht, unser Versagen, unsere Lieblosigkeit, unsere Eigenmächtigkeit, unsere Respektlosigkeit. All das hat er auf sich genommen, die ganze Schuld. Und darum geht es im Passamahl letztendlich prophetisch. Und das ist das, was Jesus dann während dieses letzten Passamahls seinen Jüngern vor Augen führt. Während sie das Brot teilen, sagt er, dies ist mein Leib. So werde ich zerrissen werden. So wird es mich zerreißen. Mein Leben wird zerrissen werden. Aber es ist Brot. Und diese Teile, die zerrissenen Teile, nehmt sie und esst es. Es ist eure Stärkung. Dass ich zerrissen wurde, das ist Stärkung für dich, Stärkung für euch. Es gibt euch Leben. Für mich bedeutet es den Tod, für euch bedeutet es Leben. Dies ist mein Blut, was für euch vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Und dies ist der neue Bund. Davon habe ich letztes Mal gesprochen, Jeremia 31, Vers 31. Sagt Gott, der alte Bund, den ich geschlossen habe mit dem Volk Israel. Sie haben ihn nicht gehalten. Aber ich werde einen neuen Bund schließen und dieser Bund wird so aussehen, dass ich es tun werde. Ich werde machen, dass sie in meinen Geboten wandeln. Und das ist die Art und Weise, wie er es tut. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Er hat sein Leben für uns gegeben, als wir noch Sünder waren. Das ist die Art und Weise, wie er seinen neuen Bund aufrichtet. Dieser Bund ist total einseitig. Ich gebe mein Leben für dich. Willst du ja dazu sagen? Also darin erfüllt sich dieses Passamal. In seinem Sterben am Kreuz für uns. Und deswegen ist dieses ganze Passamal, auch die Gespräche, die Jesus mit den Jüngern hier führt, erfüllt immer wieder von Anspielungen. Jesus spricht die ganze Zeit davon, er ist damit beschäftigt. Ja, es ist eine Last für ihn, es ist nicht leicht, es ist nicht einfach, dieser Weg, den er jetzt geht. Wir werden das nächste Woche sehen, wie er im Garten ringt, im Gebet, wie diese Last immer schwerer und schwerer wird, sodass es ihn fast zu erdrücken scheint. Und weil, na, wie das so ist, na, wenn uns irgendetwas beschäftigt, wenn wir belastet sind von etwas, dann reden wir darüber die ganze Zeit. Und Jesus redet auch darüber, aber er redet nicht, um seine Last bei den Jüngern loszuwerden, sondern er redet um der Jünger willen, weil er sie vorbereiten will auf das, was kommt. Er will, dass sie durch diese schwere Sache, denn das ist auch eine schwere Prüfung für sie, für ihren Glauben, wird es ganz schwer werden. Wie sollen sie das verkraften? Wie sollen sie das verarbeiten, dass der, der sie gerufen hat, der, in den sie alle Hoffnung gesetzt haben, den sie erkannt haben als den Christus, den Messias, den König Gottes, wie sollen sie das verkraften, dass er hingerichtet wird wie ein Verbrecher? Wie sollen sie seinen Tod verkraften? Er muss sie vorbereiten darauf. Und das tut er. Aber sie sind so unreif. Sie sind so mit sich selbst beschäftigt, dass es so schwer für Jesus ist, ihre Herzen zu erreichen, ihre Herzen zu gewinnen, ihre Herzen zu stärken. Und das werden wir heute sehen. Wir werden sehen, wie erfüllt die Jünger immer noch mit sich selbst sind. Wie sie mit Hochmut zu tun haben. Wie sie mit Überheblichkeit und Selbstüberschätzung zu tun haben. Und wie Jesus das ja letztendlich auf seine liebevolle und gnädige Art und Weise zerbricht. Damit sie diesen Weg gehen können, den er ihnen vorausgeht. Damit sie, ja, ihm ähnlich werden letztendlich. Und wenn Jesus heute zu dir spricht, dann verschließ dein Herz nicht. Es ist nicht unbedingt eine leichte Botschaft, aber es ist so viel Ermutigung und Segen darin. Es beginnt in Vers 21. Wir haben, wie gesagt, er hat gerade diese wunderbaren Worte gesprochen, die wir beim Abendmahl immer wieder sprechen oder uns in Erinnerung rufen. Seine Hingabe an uns. Aber diese Hingabe ist verbunden mit einer sehr schweren Sache. Ja, alle sind beteiligt letztendlich an seinem Tod. Alle verschwören sich. Aber da ist eine Sache, die besonders schwer auf ihm lastet. In Vers 21, doch siehe, die Hand dessen, der mich überliefert, ist mit mir auf dem Tisch. Es ist einer unter uns hier. Ihr, die ihr meine, ihr meine Jünger, die ihr zu mir steht. Später wird er sagen, hier ein paar Verse später, sagt er, ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen. meine Freunde, sagt er in Johannes 15. Ich nenne euch nicht mehr Diener, ich nenne euch Freunde, meine Freunde. Aber dieser Schmerz zu wissen, einer dieser Freunde, mit denen ich jetzt 3 Jahre meines Lebens geteilt habe, mit denen ich alles gesagt habe, was in meinem Herzen war, was der Vater mir gegeben hat, ich habe alles geteilt. Einer von diesen wird mich überliefern. Vers 22, und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es beschlossen ist. Und Jesus spricht davon, es ist beschlossen, es ist beschlossene Sache, es ist der Ratschluss Gottes. Der Menschensohn geht dahin. Dieser mächtige Menschensohn, wie er in Daniel uns vor Augen geführt wird, dieser Herrscher, der in Gottes Namen, auf Gottes Art und Weise regieren wird über die Erde. Jesus sagt, es ist beschlossene Sache, dass er dahin geht. Wir werden auch noch Prophezeiungen dazu hören heute. Und Jesus wusste darum, weil Gott es über viele hundert Jahre vorher auch vorausgesagt hat, durch seine Propheten. Aber ein kleines Detail, nämlich genau diese Sache, dass einer seiner Freunde ihn verraten würde, das finden wir in Psalm 41. Und Psalm 41, Vers 10. Selbst mein Freund, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Und noch eine Stelle aus dem Psalm, Psalm 55, Vers 13. Folgender. Denn nicht ein Feind höhnt mich, sonst würde ich es ertragen. Nicht mein Hasser hat groß getan gegen mich, sonst würde ich mich vor ihm verbergen. Sondern du, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter, die wir die Süße der Gemeinschaft miteinander erlebten, ins Haus Gottes gingen in festlicher Unruhe. Mein Freund und mein Vertrauter. Und es ist nicht interessant, wir werden das noch sehen, ich weiß nicht, ob das in Lukas steht, in einem der Evangelien oder in 2 Evangelien wird uns gesagt, als Judas tatsächlich dann kommt mit den Schergen, die Jesus gefangen nehmen, später im Garten Gethsemane, und ja, kommt und das Zeichen, wer jetzt derjenige ist, in der Dunkelheit jetzt zu sehen, wen sollen sie gefangen nehmen? Denjenigen, den ich küssen werde, den ich dem Begrüßungskuss geben werde. Und dann kommt er und begrüßt Jesus und küsst ihn. Und was sagt Jesus zu ihm? Freund, sagt er zu ihm. Freund, aus welchem Grund bist du gekommen? Verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Ist das nicht irre, dass Jesus Freund zu ihm sagt, obwohl er zum größten Feind geworden ist? All diese Dinge sind vorausgesagt, wir finden sie hier in dem Psalm sehr deutlich. Die Psalmen, die geschrieben sind von David, dem Christus, dem Gesalbten, als Voraussage auch auf dem, was der Christus, der Messias, der aus ihm kommen sollte, der Nachkomme, durch den Gott regieren will, was er durchleben und durchleiden wird. Noch intensiver sehen wir sein Leiden im Psalm 22. Wer das zu Hause mal nachlesen will, kann das nachlesen. Wie David ja letztendlich durchlebt und durchleidet, was sein Nachkomme, der gleichzeitig sein Herr ist, erleben und erleiden wird. Also, in Lukas 22, Vers 22 sagt Jesus, der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es beschlossen ist. Und dazu gehört, dass auch einer dieser Freunde ihn überliefern wird. Und dann sagt er, wehe aber jenem Menschen, durch den er überliefert wird. Diese Aussage hat viele Spekulationen immer wieder hervorgerufen. Und ich möchte aber, dass wir sie richtig verstehen. Jesus spricht davon, dass es Gottes Plan ist, dass Jesus leiden und sterben wird. Dass er ja auch von seinem besten Freund verraten wird. Wenn Jesus nun an dieser Stelle mitten unter den Jüngern, und der Verräter sitzt ja mitten unter ihnen, wenn er sagt, wehe dem Menschen, der den Sohn des Menschen überliefert, dann will er damit nicht denjenigen verdammen, einen Fluch über ihn aussprechen. Er sagt nicht, ja, du hast Pech gehabt, dass du Judas bist und der Verräter, das war so geplant. Deine Rolle ist ziemlich schlecht, aber irgendwer muss sie ja spielen, also ne, Pech gehabt. Nein, Gott weiß, dass diese Dinge dazugehören und dennoch ringt Gott mit jedem Einzelnen von uns. Dein Schicksal steht nicht fest. In Hesekiel 18 steht, dass Gott keinen Gefallen hat, dass der Gottlose, der Ungerechte in seiner Ungerechtigkeit bleibt und verloren geht, sondern er möchte, dass, wie es auch in Petrus heißt, dass alle zur Buße, zur Umkehr kommen. Und das ist auch hier der Fall. Diese starke Aussage, die Jesus hier macht, ist ein Weckruf, ein Ruf an Judas zur Umkehr. Nur weil es Teil des Planes Gottes ist, heißt es nicht, dass dein Tun gerechtfertigt ist. Nur weil etwas Gutes bei dem herauskommt, was du tust, etwas, was Gottes Willem entspricht, heißt das nicht, wenn diese Tat böse ist, dass sie dadurch gerechtfertigt ist. Ich will das euch an einem Beispiel mal erklären. Wir glauben, dass jeder Mensch ein geliebtes Geschöpf Gottes ist. Und nach dem Wort Gottes, nach der Bibel, ist jeder Mensch, der hier auf Erden ist, auf Erden lebt, ist gewollt von Gott. Und das sagen wir jedem Menschen. Aber es gibt durchaus Menschen, die gezeugt wurden auf eine Weise, die Gott nicht wohlgefällig ist. Zum Beispiel durch Ehebruch. Und dieses Kind wird geboren im Ehebruch. Es ist sozusagen eine Frucht des Ehebruchs. David sagt es so, in Sünden hat meine Mutter mich geboren. Und dennoch sagt David, du bist mein Gott von Mutterleib an. Und beides ist wahr. Gott liebt jeden Menschen und er ist gewollt. Und Gott gebraucht sogar oder benutzt sogar unsere Sünde, um seinen Willen geschehen zu lassen. Er kann aus unserer, entschuldigt bitte meine drastische Ausdrucksweise, aus unserer Scheiße kann er Gold machen. Und er tut es immer wieder. Das heißt aber nicht, dass dadurch unser Mist von Gott gut geheißen wird. Nein, es bleibt Sünde. Und solange wir nicht umkehren von dieser Sünde, stehen wir unter dem Fluch der Sünde. Wir sind getrennt von Gott. Sünde trennt uns von Gott. Und wenn das Ergebnis unserer Sünde Teil von Gottes Plan ist und er dieses Ergebnis segnet, heißt das noch lange nicht, dass wir dabei mitgesegnet werden. Wehe dem, der den Menschensohn überliefert. Judas, kehre um. Kehre jetzt um. Ich will noch ein Beispiel nennen. Und das soll besonders den jüngeren Geschwistern gesagt sein, aber es auch manche Ältere, für manche Ältere ist es wichtig, das zu hören. Jesus sagt uns ganz klar in seinem Wort, dass wir nicht einen Ungläubigen heiraten sollen. Geh nicht mit dem Ungläubigen unter einem Joch. Jetzt sagen manche, aber Schwester XY, die hat doch einen ungläubigen Mann geheiratet und später hat er sich bekehrt. Das ist doch gut gewesen, dass sie das getan hat. Nein, es bleibt Sünde. Nur weil Segen daraus entstanden ist, weil Gott etwas Gutes daraus gemacht hat, wird unser sündiges Handeln dadurch nicht gut. Wir müssen umkehren davon. Wir müssen darüber Buße tun. Wir lesen weiter. In Vers 23 spricht Jesus weiter. Sie fingen an, sich untereinander zu befragen, wer es wohl von ihnen sei, der dies tun werde. In den anderen Evangelien wird uns gesagt, dass sie auch durchaus verunsichert waren. Sie sagten etwas ganz Merkwürdiges zu Jesus. Jeder von den 12 sagte, Herr, bin ich es? Also Jesus sagt, einer von euch, er nennt den Namen nicht, er will denjenigen nicht bloßstellen. Jesus stellt nicht bloß. Er nennt das Problem, er spricht es an. Er will die Jünger darauf vorbereiten, die, die nicht daran beteiligt sind. Aber er will denjenigen warnen, der sein Herz schon geöffnet hat für die Sünde, für den Satan. Und er ringt darum, aber er nennt keinen Namen, er stellt nicht bloß. Aber die Jünger, die wollen es natürlich wissen, unsere Neugier, oder? Jesus, nenn doch mal Namen, bitte. Wir wollen das wissen. Uns reicht es nicht, dass Jesus ein Wort spricht durch den Heiligen Geist hinein in die Gemeinde und wir wollen nicht sozusagen tatenlos daneben stehen, sondern wir wollen wissen, wir wollen beteiligt sein, wir wollen irgendwie, nee, Jesus sagt, einer von denen, die mit mir am Tisch sitzen. Aber da kommt auch diese Verunsicherung. Und Geschwister, das ist auch eine gute Seite. Die Jünger wissen aus ihrem Weg mit Jesus, ich habe eine Menge Potenzial. Ich habe eine Menge Potenzial zum Guten. Jesus hatte sie ausgesandt und sie haben geheilt. Sie haben Menschen von Dämonen befreit. Sie haben die gute Botschaft verkündet. Sie haben eine Menge Potenzial. Sie haben das... erlebt. Wir haben eine Menge Potenzial. Aber sie haben auch im Weg mit Jesus erkannt, mehr und mehr, wir haben auch eine Menge Potenzial zum Bösen. Wir haben auch eine Menge Versagen, eine Menge Schwachheit. Immer wieder hat er sie darauf hingewiesen. Warum seid ihr so kleingläubig? Und dann in ihrem Gespräch kommen sie aber auch plötzlich auf ein anderes Thema. Wenn man sich über das Thema Gedanken macht, wer denn der Letzte ist unter einem in der Gruppe, ne? Also wer von uns ist hier eigentlich der Loser, dann entsteht auch immer die Frage, wer ist der Winner, wer ist Top, wer ist Flop, ne? Das ist immer die Frage. In jeder Zeitschrift kannst du das sehen, ne? Top, Flop, ne? Top der Woche, Flop der Woche, so, ne? Wer wird Meister und wer steigt ab, ne? Unter den Fußballern von uns hier. Das wollen wir wissen. Das muss ausgehandelt werden. Suche nach der Rangfolge. Wir vergleichen uns so gerne. Wir schauen nach links und rechts und denken so, naja, so schlimm wie der bin ich ja noch lange nicht. Und dann gucken wir nach links und denken, oh, der ist so krass drauf irgendwie. Oh Mann, ich bin echt so eine Niete dem gegenüber. Geschwister, das ist nicht etwas, was Gott tut. Gott vergleicht uns nicht miteinander. Wenn wir vor Gottes Thron stehen und er uns beurteilt, und das wird er tun, er wird ein Urteil über uns fällen, dann tut er das nicht im Vergleich mit dem oder mit dem. Jeder wird von uns vor Gott selbst für sich Rechenschaft ablegen. Es ist nicht etwas, wo ich mich vergleichen muss. Und das mag einige unter uns sehr entlasten, die, wenn sie nach links und rechts gucken, denken, oh, ich sehe so schlecht aus. Ich komme da nicht gut bei weg. Wenn es darum geht, hier so eine Rangfolge zu bilden, dann bin ich irgendwo ganz hinten. Ich sag dir, vergiss es. Gott sieht dich ganz individuell. Streck dich zu Gott aus, frage ihn, Herr, wie beurteilst du mich? Darum geht es in der Bibel immer wieder. David hat das gebetet, er hat gesagt, Herr, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Zeige mir, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder nicht. Das ist das Entscheidende. Nicht vergleichen. Und ich sage es aber auch zu manchen von uns, die vielleicht nach links und rechts gucken und ein bisschen runter gucken und sagen, ja, ich bin ja was, ne? Ich habe ja was erreicht. Was sind denn das hier für Dullis hier? Ne? Die kriegen ja überhaupt nichts gebacken. Ich sag dir, das wird vor Gott nicht zählen. Du stehst vor Gott alleine und kannst nicht dich darauf berufen, ja, aber die haben das ja noch viel schlimmer gemacht als ich. Oder die haben ja überhaupt nicht das erreicht, was ich erreicht habe. Zählt vor Gott nicht. Jesus greift jetzt ein in dieser Situation. Er lässt das nicht zu, dass diese Diskussion jetzt weiterläuft. Na, diese Diskussion im Fleisch. Diese Diskussion, die geprägt ist von Stolz, von Überheblichkeit, von menschlicher Beurteilung. Er aber sprach zu ihnen, die Könige der Nationen herrschen über sie und die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so. Er sagt, so funktioniert das Leben in dieser Welt. Da gibt es Leute, die Macht gewinnen. Und sie herrschen mit Gewalt. Sie unterdrücken andere. Sie spielen ihre Macht aus, ihre Machtspielchen. Und der eine herrscht mit der Faust, der andere manipuliert auf kluge Art und Weise, ohne dass er irgendwie als sehr gewalttätig erscheint. Aber die herrschen in dieser Welt, sie herrschen und üben Gewalt über sie. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Formen der Gewalt. Sehr offensichtliche und sehr unterschwellige. Und sie lassen sich Wohltäter nennen. Mir ist immer dieser Spruch im Gedächtnis, als ich als Lehrer gearbeitet habe, hat unser Schulleiter mal gesagt, tue Gutes und rede darüber. In Abwandlung eines Spruches, der eigentlich heißt, tue Gutes und rede nicht drüber. Jesus hat das gelehrt. In Matthäus 6 hat er uns gelehrt, deine Rechte soll nicht wissen, was die Linke tut. Wenn du Gutes tust, dann tu es im Verborgenen, dann tu es im Geheimen. Denn die Herrschenden, sie lassen sich Wohltäter nennen, weil sie wollen erhoben sein, erhoben werden vor der Welt. Sie wollen ihre Ziele erreichen und das, wenn sie denn überhaupt wohl tun, Gutes tun, oft sind diese guten Taten tauchen nur in den Berichten der Herrschenden auf. In Wirklichkeit finden sie gar nicht statt oder sind vielleicht sogar böse Taten. Dieses sich Wohltäter nennen lassen ist weit verbreitet unter uns. Aber Jesus sagt, ihr aber nicht so. Und das ist eine ganz klare Trennung. Das ist die Welt. So funktionieren die Menschen, die ohne Gott leben. Oder die, besser gesagt, nicht unter der Herrschaft Gottes leben. Denn es können ja durchaus sehr religiöse Menschen sein, die oft in die Kirche gehen, die viel von Gott reden, aber dennoch nicht danach leben, nicht von Gott regiert werden, nicht von Jesu Lehre bestimmt werden. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Er sagt, bei euch soll es genau umgekehrt sein. Und er sagt, der Größte sei wie der Jüngste. Und das hat mich auch nochmal angesprochen, Geschwister. Wir leben in einer Zeit, wo das uns gar nichts mehr sagt. Weil damals war es so, dass der Jüngste sich am meisten zurückgenommen hat. Wir sehen das ein bisschen in diesem Gespräch von Hiob und seinen Freunden. Im Alten Testament, im Buch Hiob, der kranke, niedergedrückte Hiob, der von seinen Freunden besucht wird. Und diese drei Freunde, die da kommen, die reden mit ihm. Und irgendwann kommen sie irgendwie nicht weiter in ihrem Gespräch. Sie drehen sich nur noch im Kreis und diese Freunde hören auf zu reden. Und dann tritt ein Vierter auf, der bisher überhaupt nicht erwähnt wurde und der selbst auch sagt, ich habe euch bisher reden lassen, weil ihr die Älteren seid. Also diese Zurückhaltung zu sagen, ich lasse den Älteren den Vortritt. Ich stehe auf, wenn ein älterer Mann, eine ältere Frau den Raum betritt. Solche Dinge sind heute fast undenkbar in Deutschland, oder? Zeichen der Ehrerbietung, des Respekts vor Älteren. Als Jüngerer sich ganz bewusst zu sehen als jemand, der weniger Lebenserfahrung hat, der auch weniger Lebensleistung hat, der weniger weiß, der weniger kann. Nein, wir Jungen, wir denken immer, wir sind die Größten. Wir wissen alles. Wir wissen vor allen Dingen alles besser. Dieser Respekt und diese Achtung vor der älteren Generation, das war für Jesus hier ganz normal, deswegen konnte er das so sagen. Der Größte sei wie der Jüngste unter euch. Es ist eine gute Sache, Respekt und Achtung zu erweisen, den Älteren, auch wenn wir, und das hat ja seine Geschichte in Deutschland, es hat einen Umschwung, sehr starken Umschwung in dieser Sache gegeben. Und das hat was auch natürlich mit Versagen und Sünde einer älteren Generation zu tun. Einer kollektiven Versagen einer älteren Generation. Und der Unfähigkeit, Sünde zu bekennen und offen im Licht umzukehren von alter Sünde. Und die Enttäuschung darüber und dann die Rebellion dagegen. Aber was gemacht wurde, ist das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Respekt und Achtung gegen der überälteren Generation heißt nicht sklavisch sozusagen zu allem Ja und Amen zu sagen. Wir können etwas sagen, wie wir auch im Hiob-Buch sehen, der Elihu, der sagt etwas auch gegen diese drei älteren Freunde. Aber er tut es im Respekt, er wartet ab, bis die anderen ausgeredet haben. Er lässt ihnen den Vortritt. So können wir, sollen wir auch lernen, als Jüngere Respekt und Achtung den Älteren zu erweisen. Und dennoch sagt Jesus, im Reich Gottes ist es so, der Größte soll wie der Jüngste sein. Das heißt, der Größte unter euch soll allen anderen mehr Respekt entgegenbringen als die anderen ihm. Das ist sehr interessant, oder? Wer sind denn die Größten in der Gemeinde Gottes? Die Pastoren, die Leiter, die Bischöfe, der Papst. Wem soll die meiste Ehre entgegengebracht werden? Nicht dem Pastor, nicht dem Bischof. Sondern der Pastor soll Ehre und Achtung erweisen jedem Einzelnen mehr als dass ihm Ehre entgegen und Achtung entgegengebracht wird. Pastoren, die sich zu Königen in ihrer Gemeinde machen, die sind auf dem Holzweg. Und das ist das, was Jesus hier seinen Jüngern mitgibt. Das ist eine ganz wesentliche, ganz grundlegende Lehre, die Jesus seinen Jüngern hier mitgibt. Und er gibt ihnen nicht nur die Lehre, sondern er gibt ihnen auch ein Beispiel. Er sagt, wer ist größer, der zu Tisch Liegende oder der Dienende? Nicht der zu Tisch Liegende, ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Und das ist die Situation, die Johannes dann beschreibt. Er redet nicht nur darüber, sondern er tut es auch. Er nimmt, legt Hand an und kniet sich nieder vor den Jüngern und wäscht ihnen die Füße. Und nicht nur das, es ist ja nur ein Zeichen, dieses Füßewaschen. Nein, er geht ans Kreuz und hält seinen Kopf hin und lässt sich kreuzigen für sie. Nicht sie lassen sich für ihn kreuzigen, sondern er für sie. Nicht die Soldaten gehen in den Krieg und sterben für ihren König. Nein, der König geht für seine Soldaten in den Krieg und stirbt für sie. So soll es unter euch sein. Jesus redet jetzt hier weiter. Er sagt in Vers 28, ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen. Und ich verordne euch, wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich, dass ihr esst und trinkt an meinem Tisch und in meinem Reich und auf Thronen sitzt, die 12 Stämme Israels zu richten. Dass Jesus uns aufruft, ihm darin zu folgen, zu dienen, nicht die höchste Position anzustreben, nicht die größte Ehre zu suchen für uns, sondern dass wir andere höher achten als uns selbst, alle anderen höher achten als uns selbst, dass wir ihm nachfolgen darin, Füße zu waschen, dass wir ihm darin nachfolgen, unser Leben einzusetzen für andere, für unsere Brüder und Schwestern. Das bedeutet nicht, dass Jesus nicht auch Lohn für uns hat. Wenn du Jesus treu dienst, heißt das nicht, dass du am Ende als Sklave irgendwie verreckst, sondern du wirst belohnt werden. Und das sagt Jesus hier. Ihr werdet mit zu Tisch sitzen. Ihr werdet gesegnet sein als diejenigen, die teilhaben an meinem Reich. Ja, noch mehr. Ihr werdet regieren. Die 12 Jünger, sie werden regieren über Israel, über die 12 Stämme. Warum werden sie regieren können? Weil sie gelernt haben zu dienen und sich wie Jesus ihr Leben einzusetzen im Dienst für andere. Weil sie Position eben nicht missbrauchen, wie das alle Menschen tun. Wenn sie Macht bekommen, missbrauchen sie Macht. Für sich und für ihre eigenen Zwecke. Sie haben aber in der Nachfolge Jesu gelernt, nicht sich selbst zu promoten, nicht sich selbst hoch, groß rauszubringen, sondern Gott groß rauszubringen und ihre Mitmenschen zu erheben und ihnen zu dienen. Es ist anders als in der Welt. Vers 31. Jetzt wendet sich Jesus einem dieser Jünger zu, der unter den Jüngern vielleicht gehandelt wurde als einer, der Größte ist. Simon Petrus. Simon, genannt Petrus. Er war doch einer, von dem wir sagen würden, ja, das war der Führende unter den 12. Er spricht doch, er ist doch der Sprecher der Gruppe immer wieder. Ja, wir denken, oh, ja, Petrus, das ist die Nummer 1 unter den 12. Und Jesus wendet sich gerade ihm zu. Vielleicht ist er der Größte. Aber er muss noch etwas lernen. Etwas sehr Grundlegendes. Er muss es lernen, der Letzte zu sein. Bevor er tatsächlich von Jesus gebraucht werden wird, der Erste zu sein. Ja, sein Name, den er ihm gegeben hat, ist Petrus. Aber wie nennt er ihn hier? Simon. Und ist es nicht interessant, fast in allen Aussagen, die Jesus zu Petrus direkt sagt, benutzt er den Namen Petrus gar nicht. Er sagt, an mehreren Stellen spricht er mit Petrus und er nennt ihn nicht Petrus, sondern Simon. Warum nennt er ihn Simon? Weil das sein Name ist, den er von Geburt bekommen hat. Und dieser Name bedeutet hören. Und wenn er jetzt zweimal Simon sagt, dann sagt er, höre, du Hörender. Simon, Simon. Er sagt es zweimal, so wie wir unseren Kindern, ne, die irgendwie so weggetreten sind, so in ihrem Element sind, weil sie nicht hören, sagen wir zweimal, Kind, Kind, Simon, Simon. Aber das, was Jesus hier ihm zu sagen hat, obwohl es eine harte Botschaft ist, eine schwere Botschaft, er sagt sie in aller Liebe und Freundlichkeit. Sein Herz wird so offenbar, sein Herz Simon gegenüber, aber auch uns allen gegenüber. Wir können uns darin wiederfinden in Simon hier. Er sagt, Simon, Simon, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Ist das nicht eine freundliche Rede? In dieser freundlichen Rede ist aber etwas verpackt, was, wie gesagt, sehr schwer ist. Petrus, es kommt eine schwere Prüfung auf dich zu und du wirst versagen. Aber wenn du dann wieder zurückgekehrt bist, dann habe ich eine Aufgabe für dich. Das ist die Aussage von Jesus. Er ist so freundlich, so liebevoll. Ein Papa, der sein Kind kennt. Und er sagt, ich habe für dich gebetet. Das ist der Beistand Jesu. Ich stehe dir bei. Auch selbst wenn du versagst, dein Glaube wird nicht aufhören. Denn ich habe für dich gebetet. Es ist eine Ermutigung, eine Zusage. Du gehst jetzt durch eine Prüfung und du wirst schwere Dinge durchleben. Und du wirst hinfallen und es wird schwer für dich werden. Aber sei ermutigt. Ich bin bei dir. Ich habe für dich gebetet. Du kannst nicht aus meiner Hand fallen. Das ist die Aussage, die Jesus hier Petrus macht. Simon. Der Satan hat euch begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ja, Geschwister, das ist die Realität. Wir stehen in einem Kampf. Und der Satan, er geht heran an uns. Er will prüfen. Und er ist so ein fieser Prüfer, der am besten irgendwo einen Punkt findet, wo er dich so richtig reinrasseln lassen kann. Wo er Gott vor Augen führen kann, guck mal, dieses dein Kind, das ist so ein Versager. Der sagt immer, er liebt dich, aber jetzt, guck mal, in dieser Situation, er verleugnet dich. Das ist sein Interesse. Er möchte uns fertig machen. Er möchte, dass wir verurteilt werden. Aber Gott in seiner Gnade und Liebe, er möchte das nicht. Wir sind seine geliebten Kinder und deswegen betet er für uns. Das steht auch in Römer 8, Vers 34. Lass uns das mal lesen. Das gilt auch für uns alle, die wir durch Prüfungssituationen hindurchgehen. Wir lesen ab Vers 8, ab 8, Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Der Satan klagt uns an, aber Gott sagt, nein, das ist mein Kind. Er glaubt an das Opfer Jesu Christi, er ist gerechtfertigt dadurch. Denn Jesus hat alles erfüllt für ihn. Er hat alles erfüllt für sie. Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist da, der verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Er tritt für uns ein. Er ist auf unserer Seite. Er ist nicht gegen dich. Er ist für dich. Aber manche Dinge, die er sagt, die tun uns weh und wir denken, er ist gegen uns. Aber er ist es nicht. Er ist für uns. Er ist für dich. Und die Dinge, die er dir sagt, die vielleicht wehtun, die sagt er, weil es gut für dich ist. So sagt Paulus es im Römer 8, Vers 28. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten mitwirken. Er meint es nicht böse mit dir. Und er macht es auch nicht böse mit dir. Aber es kann sein, dass manche Dinge in deinem Leben wehtun. Manche Wahrheiten, die er dir sagt, dass sie erstmal wehtun. Und diese Wahrheit, die hat Petrus unheimlich geschmerzt. Du wirst versagen. Du wirst mich verleugnen. Das sagt er gleich nochmal ganz deutlich. Hier steht nämlich in Vers 33, er aber sprach zu ihm, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Petrus liebt Jesus von ganzem Herzen. Wir haben das immer wieder gesehen. Er ist so leidenschaftlich in seiner Liebe zu Jesus. Und das ist gut. Jesus liebt das. Aber es ist noch etwas in ihm. Das ist Selbstüberschätzung, Überheblichkeit, Anmaßung. Er denkt, ich kann das. So wie unsere Kinder dann manchmal sagen, ich kann das. Ich kann das alleine. Ich schaff das, Papa. Ich zeig dir das. Wir wissen ganz genau, nein, das Kind kann das nicht. Es schafft es nicht. Und der Papa, der Herr Jesus, er sagt hier seinem Kind, seinem Sohn, es auf den Kopf zu. Er sagt, ich sage dir, Petrus, das ist das einzige Mal, dass Jesus ausdrücklich Simon Petrus nennt. Und ich glaube, dass es hier einen ironischen Unterton hat. Ich sage dir, du Petrus, du meinst, dass du schon ein Petrus bist. Du bist es aber noch nicht. Du bist ein Simon. Du wirst aber ein Petrus werden. Das ist die Aufgabe, die ich für dich habe. Wenn du nachher umgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Das habe ich mit dir vor. Aber jetzt bist du es noch nicht. Der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Wenn Petrus das erste Wort angenommen hätte, dann hätte Jesus ihm das nicht so hart sagen müssen. Aber er konnte es nicht ertragen. Er konnte es nicht ertragen. Sein Stolz konnte es nicht ertragen. Und deswegen musste er Jesus deutlich machen, nein, das bin ich gar nicht. Ich bin nicht dieser Versager. Ich bin jemand ganz anderes. Ich bin der Held. Ich bin der Held an deiner Seite. Und Jesus muss ihm ganz klar sagen, nein, das bist du nicht. Du bist noch ein Simon. Du sollst ein Petrus werden, aber du bist es noch nicht. Und er sprach zu ihnen, als ich euch ohne Börse und Tasche und Sandalen sandte, mangelte euch wohl etwas, sie aber sagten nichts. Hier scheint Jesus das Thema zu wechseln, aber wir werden gleich sehen, dass es miteinander verbunden ist. Er erinnert sie noch einmal an die Zeit, als er sie ausgeschickt hat. Sie sollten losgehen und das Evangelium verkünden und heilen und Dämonen austreiben. Das war eine krasse Zeit und sie waren so begeistert hinterher, oder? Sie haben zu Jesus gesagt, oh ja, was wir alles erlebt haben. Oh, wir waren so stark, wir konnten sogar Dämonen austreiben. Und sie mussten gehorchen. Was hat Jesus darauf gesagt? Seid nicht stolz darauf. Freut euch nicht darüber. was ihr alles für mächtige Taten in meinem Namen getan habt. Freut euch lieber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Sehr Kinder, das soll eure Freude sein. Seid nicht auf eure Leistung stolz. Freut euch an dem, was Gott euch geschenkt hat. Und das ist so wichtig. Ich habe das jetzt irgendwie ein kurzes Interview in der IDEA war über IDEA Spektrum, einer christlichen Zeitschrift. Da war ein Interview mit dem Samuel Koch. Ihr kennt ihn eigentlich alle wahrscheinlich. Samuel Koch, vor einigen Jahren hat er bei Wetten, dass diese krasse Wette gemacht, wo er dann mit so komischen Sprungfedern irgendwie über ein fahrendes Auto ein Salto drüber gemacht hat. Und über drei Autos hintereinander weg und beim zweiten Auto ist er, glaube ich, dann irgendwie unglücklich mit dem Kopf auf das Dach des Autos raufgeknallt und ist dann ja liegen geblieben hinterher. Ne? Und es war eine ganz dramatische Situation und ja, er ist seitdem voll querschnittsgelähmt. Und ja, ein junger Mann, super Sportler. Hatte gerade sein Schauspielstudium in Hannover angefangen. Und er hat es durchgezogen. Er ist sehr bekannt geworden. Er hat Bücher geschrieben. Er arbeitet an einem Schauspielhaus in Darmstadt, glaube ich. Und ja, auf besondere Weise. Aber er kann immer noch nicht seine Beine und seine Arme auch so gut wie gar nicht. Also ein bisschen mit der Hand kann er mittlerweile was machen, glaube ich. Aber und er wird es wahrscheinlich auch nie. Und er ist auf viele Menschen angewiesen, die ihm helfen, tagtäglich. In allen Dingen. Und er ist ganz offen und ehrlich, wie schwer ihm das fällt, in dieser Existenz jetzt zu leben. Aber er sagt in dem Interview was Wunderbares. Er sagt, für mich war das, ich habe das bewältigen können, einfach aufgrund dessen, dass ich durch meinen Glauben schon vorher eigentlich darin gelebt habe und in diesem Bewusstsein gelebt habe. Zuerst kommt das Sein. Zuerst kommt das Geschenk, dass ich ein Kind Gottes bin. Das Gnadengeschenk Gottes. Dann kommt das Haben, was ich dadurch alles habe, dass ich Kind Gottes bin. Wie beschenkt ich bin in allen Dingen. Und dann kommt erst mein Tun. Anders als wie es in der Welt ist. Zuerst, was hast du gemacht? Hast du etwas geleistet? Wenn du etwas geleistet hast, dann hast du dir ja auch etwas aufgebaut. Dann hast du etwas. Und dann bist du auch jemand. Und wenn du dann in diese Situation kommst, dass dir alles geraubt wird, dass du nichts mehr tun kannst und dann vielleicht auch gar nichts mehr hast, dann bist du immer noch ein Kind Gottes. Und dann hast du immer noch das ewige Leben. Dann bist du immer noch ein Königskind. Und deswegen, das macht die Lebensperspektive so anders. Und Jesus hatte also die Jünger losgeschickt. Und deswegen erinnert er sie jetzt daran, an diese Situation. Und er sagt, ich habe euch mit nichts losgeschickt. Und habt ihr irgendeinen Mangel gehabt? Nein, wir sind Beschenkte gewesen. Gott hat für uns gesorgt. Es ist immer wieder gut, sich zu erinnern, wie Gott uns versorgt hat in unserer Vergangenheit. Und dann sagt er etwas, was sehr merkwürdig ist und schwer zu deuten ist. Er sprach nun zu ihnen, aber jetzt, wer eine Börse hat, der nehme sie und ebenso eine Tasche und wer nicht hat, verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, dass noch dieses, was geschrieben steht, an mir erfüllt werden muss und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Denn auch das, was mich betrifft, hat eine Vollendung. Sie aber sprachen, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen, es ist genug. Was hat das mit dieser komischen Stelle auf sich, mit diesen Schwertern da? Ne? Wir wissen, was jetzt gleich kommt. Es kommt diese Situation im Garten Gethsemane, wo Jesus beten wird, die Jünger aber einschlafen werden. Wir wissen, was jetzt kommt, dass nämlich Judas mit den Soldaten kommt, um ihn zu verhaften. Und wir wissen, dass einer der Jünger ein Schwert ziehen wird. Und wir wissen auch, wie sein Name war. Simon Petrus. Er wird unter die Gesetzlosen gerechnet werden. Das ist ein Zitat aus Jesaja 53, wo in vielleicht vollkommenster Art und Weise von den Propheten das Leiden und Sterben Jesu vorausgesagt wurde und auch der Sinn dieses Sterbens, nämlich dass er für unsere Sünden gestorben ist. Und da steht in Jesaja 53 im letzten Vers eben zusammenfassend, und das zitiert Jesus hier. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Jesus ist unter die Verbrecher gezählt worden und das gilt einerseits für seinen Tod, weil er dort am Kreuz hingerichtet wurde wie ein Kapitalverbrecher, ein Aufrührer, ein Terrorist, neben zwei anderen solcher Terroristen hingerichtet am Kreuz. Aber Jesus deutet diese Stelle und sagt, ich werde auch unter die Verbrecher gezählt werden, weil meine Jungs zum Schwert greifen werden. Das sind auch solche Gesetzlosen. Und es ist gerade Petrus, den dieses Schicksal ereilt. Er wird der Obergesetzlose sein unter den Jüngern, weil er genau das tun wird, was die Soldaten auch erwartet haben, was die Römer erwartet haben. Wenn da einer sich Christus nennt, und das ist mehrfach vorgekommen in dieser Zeit, zu Jesu Zeiten, dass da einer sich Christus genannt hat oder von anderen Christus genannt wurde, Messias, und er hat eine Schar von Soldaten gesammelt, um die Römer aus dem Land zu treiben. Und so hatten sie Angst vor einem Aufruhr. So hatten sie Angst davor, dass Jesus auch seine Leute zusammensammelt und mit Waffengewalt gegen die Römer vorgeht. Das war aber gar nicht Jesu Ansinnen. Deswegen sagt er, ihr habt schon zwei Schwerter, lass mal, reicht. Nicht noch mehr. Denn er wird dann auch sagen zu Petrus, steck doch das Schwert in deine Scheide. Das ist nicht der Weg, den wir gehen. Petrus muss lernen, dass er noch nicht Petrus ist, sondern dass er Simon ist. Erst als er gebrochen ist, als er erkannt hat, dass er nicht das ist, was er selbst gedacht hat, was er wäre. Erst als er sich dem gestellt hat, was er wirklich ist. Und erst als er erkannt hat, dass Jesus ihn liebt, so wie er jetzt ist, dass er sich für ihn hingibt, so wie er jetzt ist, mit all seinen Schwächen und Fehlern. Und erst als er dann gesehen hat, dass dieser Herr Jesus Christus, der für ihn gestorben ist, auch auferstanden ist und lebt, erst dort ist eine Veränderung in ihm eingetreten. Erst dort hat er wirklich die Liebe Gottes erkannt. Die Liebe Gottes wurde in sein Herz ausgegossen. Er wusste endlich, wer er ist. Ein geliebtes Kind Gottes, ohne dass er das irgendwie irgendwem beweisen muss. Ohne dass er irgendetwas dafür getan hat. Einfach weil Jesus für ihn gestorben ist. Und dann kam der Heilige Geist auf ihn und hat ihn zu dem gemacht, was er dann geworden ist. Aber eine kleine Sache, die musste er tun. Er musste umkehren. Und Gott hat ihm ganz viel Gnade geschenkt. Er wird auch uns ganz viel Gnade schenken, denn er ist für uns. Er betet für uns. Er hat sein Leben für dich gegeben, damit du nicht verloren gehst, sondern ewiges Leben hast, dass du sein geliebtes Kind bist. und damit du jemand wirst, der andere stärkt. Ja, selbst wenn du versagt hast und umgekehrt bist, kannst du durch dieses Versagen andere stärken. Wie gesagt, Gott kann aus Scheiße Gold machen. Aber wichtig ist, dass wir zu ihm umkehren, dass wir uns ihm zuwenden und unsere Sünde bekennen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du so voller Gnade und Barmherzigkeit bist und dass du uns zum Segen machen willst für andere. Herr, und wir bitten dich um Vergebung, wo wir stolz, anmaßend, überheblich sind, wo wir von uns höher denken, als es sich zu denken gebührt. Herr, wir sind nur Staub vor dir. Was haben wir denn schon zu bieten? Unser Leben währt so diese paar Jahre und dann sind wir nicht mehr. Wir können nichts in diese Welt, wir haben nichts hineingebracht in diese Welt und wir werden nichts mit hinausnehmen. Aber danke, dass du uns so liebst, dass du deinen Sohn für uns gegeben hast, damit wir etwas sind. Ja, nicht nur etwas, sondern dass wir deine geliebten Kinder in Ewigkeit sind. Und ich bete, dass du uns alle heute hier nochmal neu oder vielleicht zum ersten Mal mit deiner Liebe erfüllst, deine Liebe ausgießt in unsere Herzen, dass wir erkennen, du hast alles für uns getan. Du bist für uns gestorben. Du bist auferstanden, du lebst und du schenkst uns ewiges Leben, ohne dass wir irgendwas dazu getan haben. Jesus, und ich bete, dass du uns, ja, befähigst dazu, wie du zu Petrus gesagt hast, wenn du aber umkehrst, dann stärke deine Brüder, befähige du uns, aufrichtig zu wandeln, hilf du uns, im Licht zu wandeln, unsere Sünde zu bekennen und ja dann unsere Geschwister zu stärken, zu ermutigen. Erfülle du uns mit deinem Geist, ohne dich können wir nichts tun, Herr. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du uns annimmst. Danke, dass du uns jetzt auch segnest. Amen.